Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Kurz nach Mitternacht unserer Zeit sperrte Twitter den Account von Donald Trump. Es blieb also still bis heute Morgen, als sein Pressestab sich meldete. Die Journalistin Cynthia Staatlich verfolgt in New York, welchen Einfluss soziale Medien auf Politik und Gesellschaft haben. Frau Staatlich, unabhängig von den aktuellen Meldungen heute, glauben Sie, auch ohne Twitter und Co. wäre das Kapitol gestern ins Wanken geraten?
Naja, also ich glaube, man kann schon sagen, dass soziale Netzwerke eine große Rolle gespielt haben bei diesen Ereignissen. Denn US-Forscher und Social-Media-Experten warnen ja im Prinzip seit Monaten und Jahren, dass die Verbreitung von Falschinformationen und Hass im Internet eben kein reines Internetphänomen sind, sondern dass es ein massives gesellschaftliches Problem ist, das sich jetzt auch in der realen Welt niederschlägt. Insofern würde ich schon sagen, dass die sozialen Netzwerke hier eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und die Idee, die hinter dieser Erstürmung oder wie man es nennen möchte, aufs Kapitol steht, ist ja über lange Zeit in den sozialen Netzwerken groß geworden. Eben diese Idee, dass die Trump-Anhänger sich ihr Land zurückholen müssten, in Klammern zur Not auch mit Gewalt. Und dann später eben die Idee, dass man sich diese Wahl im November 2020 nicht stehlen lassen dürfe. Auch das ist ja alles die Folge von jahrelanger Rhetorik Donald Trumps online. Und es gibt eben sehr viele, vor allem Social-Media-Nutzer, die überzeugt sind, die Wahl sei gestohlen und die diese These in ihren Echokammern im Internet immer weiter verbreiten und da vielleicht auch kein Korrektiv haben. Und nun sagen eben die Social-Media-Experten hier in den USA, das sind nicht nur vereinzelte Spinner, die in ihrem Kämmerlein sitzen und wirre Botschaften posten. Eine Stanford-Forscherin hat es heute so formuliert, es gibt keine getrennten Online- und Offline-Welten. Und wir sehen tatsächlich die Auswirkungen dieser Echokammern in der realen Welt. Und wenn es noch einen Beweis brauchte für die These, dass diese Online-Welt sehr real auch offline geworden ist, dann denke ich, haben wir den gestern gesehen.
Trumps Accounts in den sozialen Medien wurden noch vergangene Nacht gesperrt, ich habe es gesagt, und sollen bis zum 21. Januar bleiben. Wie bewerten Sie das?
Ja, man kann, glaube ich, sagen, dass die Reaktion der großen sozialen Netzwerke symptomatisch war für den Umgang mit diesem Präsidenten generell. Zuerst hat ja Twitter gestern Aussagen von Donald Trump als problematisch gekennzeichnet. Dann haben Twitter und Facebook seine Accounts zeitweise gesperrt. Und dann hat Facebook eben heute angekündigt, Trumps Account sei jetzt auf unbestimmte Zeit, mindestens aber bis zum Ende seiner Amtszeit blockiert. Also man sieht hier so eine Art scheibchenweise Reaktion, von der viele Experten hier sagen, dass es too little, too late, zu wenig und zu spät. Die Netzwerke reagieren eigentlich immer dann, wenn der Schaden schon entstanden ist. Und ihnen wird ja vorgeworfen, dass sie diesen Präsidenten groß gemacht haben, dass sie ihm von 2016 an im Prinzip erlaubt haben, Falschinformationen zu verbreiten. Und vor allem Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat da immer wieder auf das große öffentliche Interesse hingewiesen, aufgrund dessen eben viele von Trumps Botschaften weiterverbreitet werden müssen, weil er eben als Staatsoberhaupt da bestimmte Privilegien hat, eben einfach, weil er der Präsident ist. Und die Free Speech, die freie Meinungsäußerung, hat hier in den USA ja eine sehr große Tradition. Und um die einzuschränken, das ist schon immer ein sehr extremer Schritt. Da haben ja auch Republikaner vor allem die sozialen Netzwerke massiv unter Druck gesetzt und ihnen dann eben Zensur vorgeworfen. Und so muss man sagen, dass eigentlich erst im Jahr 2020 wirklich und dann im Vorfeld der Wahl vor allem die sozialen Netzwerke angefangen haben, Falschinformationen stärker zu ahnden, zum Beispiel die Tweets von Donald Trump mit einem Label versehen und ihre Verbreitung eingeschränkt haben. Das alles war aber vergleichsweise moderat und im Prinzip, wenn jetzt Twitter oder Facebook Donald Trumps Accounts sperren, dann ist das ja nicht falsch, aber da sagen eben viele Experten hier, es kommt einfach viel zu spät.
Bei der nächsten Frage bin ich mir selbst ein bisschen unsicher, denn ich thematisiere, dass es Bilder gibt von einem Trump-Anhänger in einem Kojotenkostüm, das ist um die Welt gegangen. Es gibt Fotos, da sieht man wiederum Marodeure in Siegerposen, Selfies mit geklauten Rednerpulten im Kapitol. Spielt die Verbreitung solcher Bilder in allen Medien den Gewaltbereiten in die Hände?
Natürlich sind da die klassischen Medien so ein bisschen in der Zwickmühle, weil sie berichten sollen und wollen, was passiert. Und Bilder sind ein sehr wichtiger Bestandteil, natürlich gerade online in der Berichterstattung. Das Publikum will ja sehen, wie es vor Ort aussah. Und nun war es ja so, dass Reporter kaum ins Kapitol reingekommen sind. Und viele der Bilder, die wir haben von den Ereignissen, sind tatsächlich eben diese Fotos, die Sie ansprechen, und die Selfies von den sogenannten Protestierenden selbst. Und also ich verstehe absolut den Impetus, hier zu sagen, man sollte diese Protestierenden nicht weiter zu Helden stilisieren, indem man diese Fotos weiter verbreitet. Denn natürlich gibt man ihnen damit das, was sie wollen, ein Forum. Und andererseits, glaube ich, aber bleibt es letztlich ein eher so moralisch-intellektueller und vielleicht auch ein bisschen weltfremder Anspruch, diese Bilder nicht weiter verbreiten zu wollen. Denn wenn das Publikum sie nicht in den klassischen Medien präsentiert bekommt, dann sieht es sie ja sowieso in sozialen Netzwerken oder sonst wo. Also ich glaube, gesehen werden die Bilder sowieso. Und was hier dann noch bleibt für sogenannte klassische Medien, ist die Einordnung dieser Bilder. Und die, denke ich, aber ist nicht zu unterschätzen. Also eben zu erklären, wer ist denn der Mann im Kojotenkostüm? Was steckt denn dahinter? Wie ist das einzuordnen? Und das ist wichtig. Und hier liegt meiner Ansicht nach dann die Aufgabe der Medien.
Apropos klassische Medien, Murder the Media, hat jemand in den Lack einer Tür zum Kapitol geritzt, ermordet die Medien. Das Equipment des ZDF Reporters, um nur ein Beispiel zu nennen, wurde von Trump-Anhängern zerstört. Was droht da für sie noch?
Naja, sicher ist, dass dieser Hass auf die Medien etwas ist, was Trump über die Jahre kultiviert hat und salonfähig gemacht, wozu er auch immer wieder seine Anhänger angestachelt hat. Auch gestern wieder in seiner Rede vor seinen Anhängern hat er noch einmal gesagt, die Medien sind das größte Problem, das wir haben. Und man liest ja immer wieder, wie gespalten die Medienlandschaft hier in den USA ist, aber man kann es sich von außen schwer vorstellen, wie extrem diese Parallelwelten wirklich sind. Und es sind ja eben die Hälfte etwa der Bürger dieses Landes, die auch im November wieder Trump gewählt haben. Und die beziehen ihre Informationen eben in weiten Teilen von Fox News und aus sozialen Netzwerken. Und dort ist es Standardrhetorik, dass die sogenannten Mainstream-Medien das Land zerstören wollten und dass man sich dann eben wehren muss und zur Not auch mit Gewalt. Wie es dann jetzt weitergeht für die Journalisten, wenn Trump nicht mehr Präsident ist, ist natürlich so ein bisschen die Frage. Aber man mag vielleicht hoffen, dass, wenn er nicht mehr die Präsenz hat wie jetzt, sich die Lage vielleicht so ein bisschen beruhigt. Also Joe Biden tritt ja da als großer Versöhner auf. Aber man darf sich auch nicht täuschen, selbst wenn Donald Trump nicht mehr Präsident ist, all diese Menschen, die da gestern in Washington aufmarschiert sind und die, die ähnlich denken, die und ihr Misstrauen in die Medien, die bleiben ja da. Und auch wenn man hofft, dass sie sich jetzt vielleicht ruhiger verhalten und dann nicht mehr körperlich Reporter angreifen oder so, denke ich, bleibt das natürlich ein großes gesellschaftliches Problem.
Die Journalistin Sinje Stadlich in New York über die sozialen Medien und ihre Macht.